Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Guten Tag. Mein heutiger Gast ist, wie er selbst sagt, ein sehr alter Mann. Eine wichtige Person der Zeitgeschichte. FDP-Mitglied, ehemaliger Bundesinnenminister, Rechtsanwalt seit Jahr und Tag. Gerhard Rudolf Baum. Ende des Monats wird er 90 Jahre alt. Und ich freue mich sehr, Herr Baum, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Feiertagsgespräch. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch. Deutschlandfunk Kultur erfreut sich bei mir hoher Wertschätzung.
Schön. Wir zeichnen das am Donnerstag vor der Sendung auf, sehen uns über ein iPad. Gerhard Baum sitzt in Köln, ich in Berlin. Wie selbstverständlich gehen Sie so mit digitalen Geräten um?
Ich bin vollkommen aufgeschmissen im Moment, denn mein Apple-Computer hat den Geist aufgegeben. Und da merkt man erst, wie abhängig man ist von diesen Geräten. Wenn das Handy noch den Geist aufgibt, dann kann man sozusagen, geht man in eine dunkle Zone.
Wenn ich in diesen Tagen eine Nachrichten-App öffne auf meinem Smartphone, dann stoße ich auf eine Fülle an Themen, über die ich mit Ihnen sprechen könnte. Klar, Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise, Vorratsdatenspeicherung, die Entschädigung der Opfer des Olympia-Attentats von 1972, die Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und so viele andere Themen. Wahrscheinlich ist es leichter, Sie zu fragen, für welche Themen Sie sich nicht so interessieren.
Das stimmt.
Tippe mal auf Sport.
Ja, genau das wollte ich sagen. Obwohl ich wahrnehme die korruptiven Elemente im Sport. Ich habe gerade ein Buch fertiggestellt, Menschenrechte, und da geht es auch um die Menschenrechte, die verletzt werden durch Großveranstaltungen des Sports, der sich, ob er will oder nicht, zu einem Handlanger der Diktaturen macht. Die Diktaturen nutzen solche Situationen. Also insofern ist mein Interesse auch auf den Sport gerichtet, ja.
Ansonsten hätte ich auf Schlager getippt, aber dann habe ich gesehen, dass Sie 1980 als Innenminister zusammen mit Howard Carpendale für die Einführung der Sommerzeit geworben haben. Also sogar eine Affinität zu Schlager, ja?
Nein, eigentlich nicht. Eher schon zu Chansons, also zu französischen Chansons. Charles Trenet und andere habe ich eine Affinität. Und Tom Waits zum Beispiel habe ich wahrgenommen, jetzt mit nochmal mir angeguckt, den Film Night on Earth von Jarmusch. Also es gibt in dem Popbereich durchaus auch und im Jazzbereich vor allen Dingen Elemente, die mich interessieren. Aber ansonsten bin ich ein Interessent der neuen Musik, der zeitgenössischen Musik.
Und weil ich gerade diese Sommerzeit angesprochen habe, sind Sie nach wie vor ein Verfechter der Sommerzeit?
Ja, also irgendwie ist es lästig. Die Sommerzeit ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Aber bitte bedenken Sie, das ist eine europäische Regelung. Das, nicht wahr? Wir können ja nicht eine andere Zeit haben als Luxemburg, nicht? Oder Holland. Also wir haben uns da europäisch geeinigt und ich habe das hier eingeführt. Und ein Transporteur, jemand, der das für die Menschen verständlich und zugänglich gemacht hat, dachte ich mir damals, ist Howard Carpendale.
Ich gehöre zur Fraktion, die es abends lieber länger hell hat. Und insofern ist Gerhard Baum dann mein Fraktionskollege. Putins Krieg gegen die Ukraine hat unser aller Leben in diesem Jahr verändert. Noch ist kein Ende abzusehen, ganz im Gegenteil. Als der Krieg am 24. Februar begann, da hat das ja gerade bei älteren Menschen eigene Kriegserinnerungen wachgerufen. Gerhard Baum, wie war das bei Ihnen?
Genau so. Also es sind meine Kriegsbilder, nicht? Ich komme aus der zerstörten Stadt Dresden. Ich habe diese Bombennacht, war ja nur eine Bombennacht, miterlebt, in Angst, im Keller, unter Bombenhagel. Das Haus ist abgebrannt. Wir standen auf der Straße mit drei Koffern, meine Mutter mit ihren drei Kindern. Und dann die zerstörte Stadt, die vielen Leichen, die Not, die Flucht. Alles das wird wieder lebendig, wenn ich jetzt die Bilder sehe. Übrigens ist es immer wieder lebendig geworden. Beispielsweise, wenn ich mir das von Russen zerstörte Aleppo angesehen habe.
War mit der Zerstörung Dresdens Ihre Kindheit zu Ende? Sie waren 12.
Ja, sie war abrupt zu Ende. Ich bin aus allen sozialen Gefügen herausgerissen worden, bin mit meiner Mutter nach Bayern geflogen, eine völlig neue, andere Umwelt. Wir waren Flüchtlinge, wurden in Wohnungen anderer Menschen eingewiesen, was ja für die nicht so angenehm war, hatten Hunger, mussten uns kleiden irgendwie. Man wurde Herausforderungen gegenübergestellt, die vorher völlig undenkbar waren. Und das erinnert so ein bisschen auch an die heutige Zeit. Wer hat denn mit Covid gerechnet? Oder jetzt mit diesem säkularen Bruch des Völkerrechts durch Russland? Also wir sind auch jetzt vor Situationen gestellt, die uns schnelle Reaktionen abfordern.
Ihre Mutter war gebürtige Russin. Sie war selbst als Kind mit ihren Eltern im Revolutionsjahr 1917 nach Deutschland geflohen. Mit was für einem Russlandbild sind Sie aufgewachsen? Was und wie hat Ihre Mutter über Russland erzählt?
Mit großer Liebe und Sympathie. Sie war immer auch verbunden mit ihrer russischen Herkunft. Ihr Vater, mein Großvater, ist übrigens in Charkow geboren. Und dann sind sie nach Moskau gezogen. Dort war er Unternehmer. Und wie gesagt, in der Revolution mussten sie fliehen. Meine Mutter hat mir auch geschildert, wie das vor sich ging, dass also die Dienstboten sozusagen sie aus ihrer Wohnung rausgeschmissen haben, mit ihren Kleidern sich ausgestattet haben. Also es war wirklich eine Revolution, ein tiefer Einschnitt schon da. Und sie sind wie viele andere Russen nach Berlin gezogen, nach Charlottenburg, wo auch jetzt viele russische Emigranten sind.
Wie hieß Ihre Mutter?
Vera, und nach ihrem Vater Vera Albinowna.
Schöner Name. Wann waren Sie selbst zum ersten Mal in Russland?
1966, ganz früh, als Leiter einer Jugendorganisation der Deutschen Jungdemokraten, hatten wir einen Vertrag mit der kommunistischen Jugendorganisation. Wir sind 14 Tage durch Russland gereist, hatten einen Vertrag, der uns auch öffentliche Veranstaltungen zugesichert hat. Die waren natürlich nicht öffentlich, sondern fanden an Universitäten mit ausgesuchtem Publikum statt. Aber wir wollten Russland kennenlernen. Und ich war also sehr viel früher in Russland als etwa in den USA. Also Russland war ein besonderes Ziel unseres Interesses. Wir haben als demokratische Jugendorganisation sogar als Beobachter an den kommunistischen Weltjugendfestspielen teilgenommen, als einzige deutsche Jugendorganisation. Also wir wollten unseren großen Nachbarn kennenlernen.
Und welche Beziehungen haben sich dann in Ihrem Leben zu Menschen in Russland ergeben, entwickelt?
Ja, es hat zu jungen Menschen, die damals meine Partner waren, haben sich Beziehungen entwickelt, die aber dann abgebrochen sind. Wir standen am 1. Mai beispielsweise, eine Erinnerung, auf dem Roten Platz und die russischen Freunde neben uns. Und dann haben sie gesagt, guck mal auf das Warenhaus Gumm gegenüber. 3 Fotos, 2 Deutsche. Bist du nicht stolz? Und ich guckte und sah Marx und Engels. Bist du nicht stolz? Ja, wir, deine Landsleute haben unser Land geprägt, wie auch immer. Nein, ich habe dann viele Reisen nach Russland gemacht als Minister, und zuletzt bin ich durch Russland gereist bis vor 2 Jahren, zuletzt als ausländischer Agent gekennzeichnet, und habe mein Buch Rettet die Grundrechte vorgestellt, das ins Russische übersetzt worden ist. Also ich bin durch ganz Russland gereist. Ich kenne also diesen Teil der aufmerksamen liberalen Zivilgesellschaft ganz gut.
Ganz wichtig, die Begegnung mit dem vor kurzem verstorbenen Michail Gorbatschow. Er war nur wenige Monate älter als Sie. Es gab Stimmen in Deutschland, die hätten sich am 3. Oktober eine offizielle Gedenkfeier für Gorbatschow in Berlin gewünscht. Sie haben gerade angeregt, habe ich gelesen, dass man in Dresden einen Platz nach Gorbatschow benennen sollte.
Wir haben Gorbatschow den ersten Friedenspreis verliehen, wir, eine Organisation, Freunde von Dresden. Und er hat vor 12 Jahren diesen Preis bekommen, der Semperoper. Ich habe eine Laudatio gehalten, Genscher war dabei. Und die Laudatio bezog sich nicht nur auf seine Verdienste im Hinblick auf die Befreiung der DDR und der osteuropäischen Länder, sondern vor allem auf seine Initiativen zur atomaren Abrüstung. Das ist völlig in Vergessenheit geraten. Er hat eine weitreichende Initiative ergriffen, auch gegen, zum Erstaunen gegenüber den Amerikanern, die darauf gar nicht vorbereitet waren. Und dies, die Einigung ist erledigt, wir haben die Freiheit für ganz Deutschland, aber die atomare Abrüstung ist ein brennendes Thema. Und deshalb habe ich den Dresdnern ans Herz gelegt, sie sollten doch auch im Hinblick auf diese Verdienste von Gorbatschow, die eine Menschheitsbedrohung betreffen, ihn ehren durch einen Platz. Ich bin mal gespannt, wie das...
Gibt es schon Reaktionen darauf?
Ja, ja, es gibt eine Bürgerinitiative inzwischen in Dresden, auch ausgehend von meinen Freunden in der früheren Bürgerrechtsbewegung. Ich bin ja mal gespannt, wie das weiter verläuft.
Gerade jetzt, wo die Atomdrohung wieder mitten in der Welt steht.
Ja, ne? Die Atomdrohung ist noch düsterer geworden, weil viele, auch kleinere Atomwaffen, auf viele Staaten verteilt sind. Wir leben wirklich, ohne uns das vor Augen zu führen, unter einer Bedrohung der gesamten Menschheit. Eine andere Bedrohung, die mir sehr große Sorge macht, sind die Atomkraftwerke in der Ukraine, die ja Gegenstand des Krieges sind. Also wenn dort Radioaktivität austritt, dann wäre das eine unglaubliche Katastrophe, die uns alle betrifft.
Gerade erleben wir diese Teilmobilmachung in Russland, wie dort junge Männer voller Angst in den Krieg geschickt werden, der so nicht bezeichnet werden darf. Wo stehen Sie denn in der aktuellen Debatte darüber, ob Deutschland, ob Europa diesen Männern Schutz bieten sollte?
Also ich bin Vorsitzender des Landeskulturrats Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier mit dem Land Nordrhein-Westfalen im März eine Initiative gegründet, Kultur hilft Kultur. Wir haben also Plattformen hier entwickelt, Netzwerke, die es ermöglichen, ukrainischen Kulturschaffenden Kontakt zu deutschen Kulturschaffenden zu haben. Und das Gleiche wollen wir jetzt im Bereich der Kultur ausweiten auf russische Künstler und auf belorussische Künstler. Darf man auch nicht vergessen. Also ich bin da sehr offen und kann die staatlichen Stellen nur ermutigen, diese Flüchtlinge, das sind politische Flüchtlinge, die hier Asyl begehren, mit offenen Armen aufzunehmen.
Sie sind ja viele Jahre für die Naumann-Stiftung nach Russland gereist, haben politische Vorträge vor der Zivilgesellschaft gehalten. Sie waren auf Lesereise 2016 mit Ihrem Buch Rettet die Grundrechte, ist ins Russische übersetzt worden. Was ist denn aus all den Kontakten, die Sie hatten, auch den politischen Kontakten, die Sie hatten über so viele Jahrzehnte, was ist davon heute übrig?
Sie sind noch da. Also wir haben beispielsweise das heißt die Heuss-Stiftung der Liberalen, hat den Heuss-Preis in diesem Jahr der wunderbaren Nichtregierungsorganisation Memorial verliehen. Memorial hat sich bemüht, die stalinistische Unrechtsgeschichte aufzuarbeiten, im Bewusstsein, dass Zukunft nur möglich ist, wenn man die Vergangenheit, wirklich auch die schreckliche Vergangenheit, aufarbeitet. Also ich habe die Kontakte zu dem Kreis um Nawalny, viele Kontakte zu Emigranten. Ich habe eine Initiative in die Wege geleitet zur Hilfe von Anwälten in Belarus, die ihren Beruf verloren haben, weil sie politische Aktivisten verteidigt haben. Meine Frau und ich haben eine Stiftung, eine Menschenrechtsstiftung, die haben den letzten Preis vergeben an eine belorussische Freiheitskämpferin, Maria Kalinowskaja, steht vor einer Haft von 9 Jahren. Und jetzt ist die Preisträgerin im Dezember in Berlin, Katja Petrovskaja, eine ukrainische Schriftstellerin, die sehr viel auch uns dazu verhilft, das Bewusstsein der Ukrainer kennenzulernen und den Hintergrund dieser Auseinandersetzung wirklich wahrzunehmen. Und das Ergebnis ist, all dieser Begegnung, Russland ist anders. Wir haben es nicht nur mit Putin-Russland zu tun. Wir haben es, wie Deutschland anders war als die Nazis. Wir haben ja nach dem Krieg, versucht, das andere Deutschland wieder zu beleben. Und so werden die Russen eines Tages möglichst bald vor der Tatsache stehen, dass sie das wirkliche Russland beleben müssen. Und dass dieses andere Russland demokratiefähig ist, das habe ich in meinen Begegnungen immer wieder erlebt.
Eine große Hoffnung. Ja, was der Ukraine-Krieg für unsere Gesellschaft bedeutet, das hat der Rechtsanwalt und FDP-Mann Gerhard Baum im vergangenen Juni in einer Festrede beim Deutschen Anwaltstag formuliert. Er hat den russischen Angriff da als Anschlag auf die 1945 begründete Friedensordnung bezeichnet, auf die Charta der Vereinten Nationen. Friedenssicherung und Schutz der Menschenrechte wurden darin untrennbar zusammengedacht. Herr Baum, diese Rechtsordnung erkennt Putin ja offensichtlich nicht mehr an.
Nein, er tritt sie mit Füßen und er bedroht diejenigen, die diese Rechtsordnung verteidigen, mit Atomwaffen und hat auch noch ein Vetorecht im Sicherheitsrat, das ihn von jeder Kritik frei hält, des Sicherheitsrates. Also ich sehe das nicht als einen regionalen Konflikt an. Das ist eine Herausforderung dieser Völkerrechtsordnung, die ja vielfach verletzt wurde, aber im Ernst nie so in Frage gestellt worden ist wie jetzt durch den Angriffskrieg. Und was mir besondere Sorge macht, sind die Staaten, die sich jetzt zurückhalten bei der Verurteilung des Krieges und der Verurteilung eben des russischen Diktators. Langsam merken sie, dass sie nicht in einer Welt leben können ohne Regeln. Nicht? Wir haben eine Welt aufgebaut mit Werten, mit Regeln, regelorientiert. Und Putin hat alle Regeln gebrochen. Er hat alle Verträge gebrochen, die überhaupt zur Debatte standen. Das humanitäre Völkerrecht gilt nicht mehr. Also wir stehen vor einer imperialen Herausforderung und das ist in Putins System strukturrelevant. Das heißt, wenn wir uns jetzt nicht wehren, wird er immer weitergehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir durchhalten. Also die Bewährungsprobe unserer Demokratie kommt jetzt. Jemand hat sehr zutreffend gesagt, die Energie ist irgendwie bezahlbar, die Freiheit nie. Nicht wahr? Also wir müssen uns wirklich vor Augen führen, hier steht mehr auf dem Spiel als nur die Teilbesetzung ukrainischen Territoriums. Putin und immer zögernder, auch die Chinesen, stellen diese Weltordnung und auch die europäische Ordnung zur Disposition. Es ist eine Zeit größter Unsicherheit. Und vergessen wir nicht, es ist nicht nur die Waffe der Energielieferung, die gegen uns ausgespielt wird. Wir hatten ja vorher schon Verwerfungen in der Weltwirtschaft, die sich in hoher Inflation ausgedrückt haben. Zusammen sind das Elemente großer Unsicherheit, wie ich sie in meinem Leben so geballt noch nie erlebt habe.
Und dieses Leben ist bald 90 Jahre lang. Putin, Sie sagen es, will eine neue Weltordnung erreichen, eine Weltordnung, in der Länder wie die Ukraine und Belarus keinen Platz haben. Sie haben gemeinsam, Herr Baum, mit Ihrer Parteifreundin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger auf die russischen Gräueltaten, die bislang bekannt sind, das Völkerrecht angewendet. Heißt das, Sie haben Putin verklagt?
Also wir haben etwas hier aktiviert, was viele Menschen überhaupt nicht kennen. Wir haben seit 2002 ein Völkerstrafrecht, in deutschem Recht, ein Völkerstrafrechtsbuch. Das heißt, wir haben definiert, was sind Kriegsverbrechen, was sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was sind Waffen, die unmenschlich sind. Und dieses Völkerstrafrecht haben wir jetzt zur Anwendung gebracht im Hinblick auf die Kriegsverbrechen, die in der Ukraine durch Russen erfolgen. Also nicht nur die Spitze, sondern wir zielen vor allen Dingen auf die, die verantwortlich sind für einzelne Kriegstaten. Also der Kommandeur, der den Befehl gegeben hat, eine Entbindungsklinik in Mariupol zu beschießen. Also auf diese Person wollen wir die Justiz in Gang setzen nach dem deutschen Völkerstrafrecht.
Also dass sie das Gefühl dafür bekommen, das Bewusstsein bekommen, ja, dass sie Kriegsverbrecher sind.
Und zwar nicht irgendwann, lange nach dem Krieg, sondern jetzt. Und deshalb haben wir dem Generalbundesanwalt, also der deutschen Ermittlungsbehörde, Material geliefert, um solche Anklagen möglich zu machen. Um deutsches Recht auch zu nutzen, nicht nur das internationale Recht. Wir wollten, Frau Leuthäuser und ich, zeigen, dass auch wir Instrumente haben, die wir anwenden können. Wir werden genau verfolgen, was der Generalbundesanwalt macht. Meines Erachtens ist es wichtig, jetzt die Signale zu setzen, in den Krieg hinein.
Unser Rechtssystem schützt und stützt die Demokratie. Ist das Grundgesetz für Sie das, was für andere die Bibel ist?
Ja gut, das regelt das Verhalten in unserer Gesellschaft und nicht die Frage, ob es ein Jenseits gibt und welche Tröstung die Religion bereithält und welche moralischen Grundsätze. Nein, das Grundgesetz ist für meine politische Tätigkeit eine Leitidee. Also wir haben ja festgestellt, als ganz junge Leute, das Grundgesetz ist gar nicht richtig in Betrieb, das wird gar nicht umgesetzt. Ja, also, und dann gab es die Reformbewegung der 68er, die wir in den Parteien genutzt haben, um eine Reformkoalition mit Willy Brandt und Scheel zu machen. Wir wollten das Grundgesetz, beispielsweise die Rechtsstellung der Frau, man muss sich vorstellen, bis in die 60er Jahre durften die Frauen kein eigenes Bankkonto errichten ohne Zustimmung des Mannes. Also absurd alles, gegen das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist Leitmotiv meiner politischen Tätigkeit und wir haben dann auch immer reagiert, wenn gegen das Grundgesetz verstoßen wurde.
Ein Lieblingssatz aus dem Grundgesetz.
Die Menschenwürde ist unantastbar.
Warum der?
Ja, weil das ist der zentrale Begriff. Zum ersten Mal hat eine deutsche Verfassung sich gestützt auf ein sittliches Prinzip, die Menschenwürde. Die Menschenwürde ist das Leitprinzip der Völkergemeinschaft. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 ist es das Grundprinzip. Und es gibt einen Satz in der Einleitung, den ich immer wieder zitiere, lautet ungefähr so: In Anbetracht der barbarischen Verletzung der Menschenwürde, die das Gewissen der Menschheit zutiefst verletzt haben, steht da drin. Das Gewissen der Menschheit wurde verletzt. Es wird auch jetzt zutiefst verletzt. Es gibt also ein gemeinsames Gewissen der Menschheit, das auf der Menschenwürde beruht.
Sie haben, Herr Baum, als Rechtsanwalt immer wieder Opfergruppen vertreten. Stichwort Rammstein, Concord, Love Parade, zuletzt die Opfer des Olympia-Attentats von 1972. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber weil wir so intensiv über Russland und über den Krieg gesprochen haben, möchte ich jetzt noch ansprechen, dass Sie in den 90er Jahren russische Zwangsarbeiter vertreten haben in Entschädigungsklagen gegen die Bundesrepublik.
Ja.
Was haben Sie in diesem Kontext gelernt über die Folgen des Krieges?
Dass es sehr, sehr lange Zeit braucht, um sie wirklich aufzuarbeiten. Und man muss sich ja vorstellen, dass die deutsche Wirtschaft, auch Firmen, die jetzt wieder in Blüte stehen, in großer Zahl Zwangsarbeiter beschäftigt haben, von denen ein hoher Prozentsatz gestorben ist, während der Zwangsarbeit, durch die Zwangsarbeit. Es ist also großes Unrecht geschehen. Und ganz spät hat man erst entdeckt, dass man da etwas tun muss. Entdeckt haben wir, die wir lange schon, mein Freund Hirsch etwa und auch ich, dafür gekämpft haben, dort das Unrecht anzuerkennen und zu entschädigen, sind wir immer ins Leere gelaufen, bis plötzlich deutsche Firmen in Amerika verklagt wurden. Dann sind die Deutschen aufgewacht und haben gesagt, wir werden uns dem Thema stellen. Und ich habe dann von den Osteuropäern die russischen Zwangsarbeiter vertreten. Aber ich kam dann in eine Rolle, alle zu vertreten, weil ich eben wusste, wie man mit den Deutschen umgeht. Ja, also ich habe zum Beispiel gesagt, wenn der Graf Lambsdorff sagt, das geht nicht, das könnt ihr nicht so hinnehmen. Das sagt er immer. Ja, und wir haben dann eine wirklich befriedigende Lösung herbeigeführt. Und ich habe dann ein Mittel angewandt, das durch die Medien auch transportiert worden ist. Ich habe Totenlisten veröffentlicht. Also ich habe gesagt, durch euer Zögern sind jetzt wieder 5000 Leute, die eigentlich von der Entschädigung erfasst werden müssen, gestorben. Je länger ihr wartet, desto weniger erreicht ihr die Opfer. Unter diesen Druck habe ich die Bundesregierung gestellt.
Kurz nach dem Abitur ist Gerhard Baum Mitte der 1950er Jahre in die FDP eingetreten, eine damals ja junge Partei, in der aber noch jede Menge alte Nazis engagiert waren. Genau das, Herr Baum, soll Sie motiviert haben, sich politisch zu engagieren. Was war das? So ein Weg freiwillig in den Löwenkäfig?
Ja, also ich war motiviert durch die Erlebnisse, die ich hatte als junger Mann, noch in der Diktatur und danach. Und ich hatte einen Lehrer, der mich sehr motiviert hat auf vielen Gebieten. Und der hat mich eigentlich motiviert, politisch tätig zu werden. Wenn ich zurückblicke, bin ich das eigentlich immer gewesen. Fast ohne Pause. In irgendeiner Form immer politisch motiviert. Und damals hab ich mich angeschlossen, als ich anfing zu studieren, der Liberalen Hochschulgruppe in Köln. Und dann ging ich zu der Jugendorganisation. Überall wurde ich gleich Vorsitzender übrigens. Dann ging ich zu den Deutschen Jugenddemokraten, der Jugendorganisation der FDP. Und dann habe ich mich nach kurzer Zeit gefragt, wenn du wirklich was bewirken willst, musst du in eine Partei gehen. Und nämlich in die Liberale Partei. Eine andere stand nicht zur Verfügung. Die Union hier in Köln war sehr klerikal geprägt. Die Sozialdemokraten waren noch nicht bei Godesberg angekommen, waren also, würde ich mal sagen, sehr sozialistisch. Die FDP war Nazi-durchseucht, das wussten wir. Wir sind angetreten, um das zu ändern. Das war ein Motiv. Und wir standen ja irgendwie auch in der Tradition der liberalen Vorgängerparteien. In der Weimarer Republik, Hugo Preuß zum Beispiel, Stresemann. Und wir hatten Vorbilder als junge Leute auch hier in Deutschland. Heuss, Frau Hambrücher, es gab ja liberale Ikonen, nicht? Also, und wir wollten.
Ja, man könnte auch sagen, Feigenblätter.
Ja, nein, also es gab ja auch Bereiche, wo die Liberalen sich durchgesetzt haben, etwa in der Parlamentarischen Versammlung, die das Grundgesetz geprägt hat, Höpke, Aschoff und andere. Also es gab in Nordrhein-Westfalen natürlich das Ärgernis, dass sehr viele alte Nazis da waren. Und das haben wir dann nach und nach geändert, bis dann der große Bruch entstand, als die sozialliberale Koalition gebildet wurde, 1969, und dann waren die weg.
Gerhard Baum hat in seinem Leben viele politische Ämter übernommen. Sie haben das schon eben angefangen aufzureihen. Bundesvorsitzender der Jungen Demokraten, FDP-Vorsitzender im Rat der Stadt Köln, Mitglied im FDP-Bundesvorstand im Präsidium, stellvertretender Bundesvorsitzender, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium und schließlich von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister in der sozialliberalen Koalition unter Helmut Kohl. Sie hatten, Herr Baum, vor gut 50 Jahren den sogenannten Freiburger Kreis mitbegründet. Für alle Nachgeborenen. Wofür stand und steht dieser Flügel der FDP?
Ja, gute Frage. Nur zu dem Vorher der Aufzählung noch etwas hinzu. Ich bin nach 1982, als ich als Minister ausscheiden musste, Menschenrechtsaktivist geworden und hatte auch offizielle Funktion. Ich war 6 Jahre der Vertreter der Bundesregierung in der Zentralen Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen und später auch Menschenrechtsberichterstatter für die Vereinten Nationen. Also mit den Ämtern ging es immer weiter.
Kommen wir noch ausführlich auf die Menschenrechte.
Kommen Sie noch zu tun, ja. Aber das Freiburger Programm war und ist für mich im Grunde das wegweisende Programm, wie Liberalismus definiert werden muss. Das ist damals geprägt worden durch meinen väterlichen Freund Werner Mayhofer, der auch Vorgänger, Ministervorgänger war, den ich dann abgelöst habe. Und das definiert einen sogenannten sozialen Liberalismus. Also Freiheit in Verantwortung für die Gesellschaft. Und Freiheit nicht nur als formale Rechte, sondern auch als Rechte, die mit Leben erfüllt werden müssen. Die nicht nur zur Verfügung stehen, sondern die auch anwendbar sein müssen. Und die auch sich auf die Gesellschaft insgesamt beziehen, beispielsweise auch auf die Betriebe. Wir haben damals die überbetriebliche Mitbestimmung eingeführt. Also Eigentum verpflichtet steht in dem Programm. Eine Gesellschaftsordnung, die nicht auf Gerechtigkeit aufgebaut ist, ist keine freie Gesellschaft. Oder Umweltschutz geht vor Eigennutz. Das war das erste Umweltprogramm einer deutschen Partei, dass wir, ohne dass es in der Bevölkerung einen bestimmten Druck gegeben hätte, in die Wege geleitet haben. Wir wollten eine neue Erbrechtsregelung, die Vermögensverteilung gerechter machen. Also das Freiburger Programm ist in Einzelheiten nicht mehr aktuell, aber als Grundprinzip für liberale Politik für mich nach wie vor Maßstab. Die Liberalen sind nicht nur für die Wirtschaft da. Sie sind keine Wirtschaftspartei, sondern sie sehen die Wirtschaftspolitik im Zusammenhang mit ethischen Maßstäben.
Ja, Sie mussten das damals als Innenminister. Das war ja ein Superministerium, zuständig für Reaktorsicherheit, Umweltschutz haben Sie schon genannt, Sport, ja. Familie, ja. Sicherheitsbehörden, Kultur, Besoldung, Zivilschutz, Flüchtlinge. Das war ja Unfassbar.
Das war ein Riesenressort, eine Herausforderung. Wenn man eine Akte aufschlug, war man plötzlich immer wieder in einem neuen Gebiet. Nicht? Also man blieb nicht im Umweltschutz, sondern man war mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Ich habe übrigens Kernkraftwerke genehmigt. Auch die, die jetzt gestritten wird, habe ich damals Reaktorsicherheitsminister genehmigt. Und dann habe ich Genscher gefragt, kann ich denn das? Und dann hat er mir die kluge Auskunft gegeben, wenn Sie das jetzt nicht können, müssen Sie die anderen, die schon laufen, sofort stilllegen. Wenn Sie das nicht verantworten können, jetzt die auf dem modernsten Stand befindlichen zu genehmigen. Und das wirkt nach, diese Bereiche wirken in meinem Leben nach, zum Beispiel der Kulturbereich.
Eine der größten Herausforderungen in dieser Zeit als Innenminister war natürlich die Auseinandersetzung mit dem Linksterrorismus, mit der RAF. Wir können das in unserem, obwohl wir 2 Stunden heute haben, Gespräch nicht alles vertiefen. Manches bleibt vielleicht auch nur angerissen. Auf jeden Fall fragen möchte ich doch dann nach dem Bruch der Koalition 1982, als Sie das Amt an einen Ihrer erklärten Gegner übergeben mussten, den CSU-Politiker Friedrich Zimmermann. Haben Sie das als persönliche Demütigung empfunden?
Ja, inzwischen ja.
Also mit
Abstand. Ich habe lange gezögert. Ich bin zum Ergebnis gekommen jetzt, dass Teile der FDP uns, Menschen, die politisch so aufgestellt waren wie ich, nicht mehr wollten. Sie wollten keinen Umweltschutz mehr. Und das Ergebnis war ja, dass die FDP jahrzehntelang diesem Thema keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Nicht? Jetzt beginnt das Gott sei Dank wieder. Was wir immer wollten, eine ökologische Marktwirtschaft. Wir haben das Wort geprägt, jahrzehntelang. Das macht jetzt Herr Wüst mit Frau Neubauer in Nordrhein-Westfalen. Ja? Das war für uns kein Thema. Also ich habe das damals, war man natürlich geschockt über diese wirklich äußerst unglückliche Art des Koalitionsbruchs, der uns ja in die Lage gebracht hat, als Verräter vor dem Wähler darzustellen. Ich habe dazu ja auch im Bundestag geredet, neben Frau Hambrücher. Wir wollten die Koalition fortführen und wenn das nicht mehr ging, wollten wir deutlich machen, warum. Und ein Element ist überhaupt damals nicht öffentlich gewesen. Das war der NATO-Doppelbeschluss, den wir wollten, der ja auch wichtig war, ohne den hätte es keine deutsche Einheit gegeben zum Beispiel. Den wollte auch Schmidt, aber seine Partei wollte ihn nicht mehr. Hätten wir das auf den Punkt gebracht und hätten wir dann unsere Politik nicht so abgebrochen, wie ich das eben geschildert habe, wäre die FDP nicht in eine Situation gekommen, dass sie sich eben verändert hat. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich mich politisch nicht verändert habe, aber zeitweise und manchmal schmerzhaft meine Partei.
Darf ich Sie fragen, ob Sie die immer gewählt haben?
Nein, nicht immer.
Wie oft nicht?
Selten, aber dann ganz bewusst nicht.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Auf das Buch Freiheit, ein Appell folgt in wenigen Tagen schon das nächste Buch des ehemaligen Bundesinnenministers Gerhard Baum, Menschenrechte, ein Appell. Gibt es einen Anlass für dieses Buch oder ist das ja so eine Art Substrat Ihres jahrzehntelangen Engagements für die Durchsetzung der Menschenrechte?
Ja, so war es gedacht, dass ich habe gesagt, ich habe so viel gemacht und so viel Erfahrung gemacht. Also jemand den Kanon des Völkerrechts aufzuschreiben, das kann man. Aber ich habe mit diesen Rechten gelebt. Also ich habe gesehen, wie sie verletzt wurden und wie man die Verletzung bekämpfen kann. Also in meinen Ämtern, vor allen Dingen auch durch Reisen, die ich gemacht habe mit meinem Freund Hirsch. Wir haben also Diktaturen weltweit besucht. Nicht? Also wenn wir am Flughafen ankamen, hat der Botschafter im Wissen um unsere Hartnäckigkeit gesagt, bitte berücksichtigen Sie doch, dass Sie nach 3 Tagen wieder weg sind, aber ich hier bleibe. Nicht? Also er hatte recht, wir haben unsere Gesprächspartner nicht geschont. Auch demokratische Gesprächspartner. Wir haben also gegen Folter in Israel damals protestiert. Und vor allen Dingen haben wir uns beschäftigt mit dem Apartheid-Regime in Südafrika und waren sehr viel unterwegs. Und dann kam die Phase mit der Menschenrechtskommission in Genf, also einer zentralen Sammelstelle aller Menschenrechtsverletzungen weltweit und Reaktionen durch Beschlüsse, durch Diskussionen. Und schließlich war ich dann Menschenrechtsberichterstatter für die Menschenrechte im Sudan. Auch heute noch werde ich als Zeuge in Kriegsverbrecherprozessen aufgerufen, wenn es um Menschenrechtsverletzungen etwa durch den früheren Staatspräsidenten des Sudan geht. Also ich habe da sehr viele Erfahrungen gesammelt und wollte die einfach weitergeben. Ja, auch.
Aber worin besteht denn diesmal Ihr Appell?
Und der Appell besteht darin, passt auf, vor allen Dingen junge Leute, passt auf, dass das Instrument dieses Völkerrechts, was wir seit 1945 geschaffen haben, auch wenn es vielfach verletzt wurde ist durch Völkermorde und anderes, dass das nicht vor die Hunde geht jetzt. Bewahrt das, füllt das aus, das ist der Appell. Nicht? Und ich, indem ich beschreibe, was auf dem Spiel steht, ich beschreibe die Menschenrechtsinstitutionen in Europa, ich beschreibe, wie man mit dem Recht gegen die Menschenrechte vorgehen kann, wie man gegen Firmen vorgeht, gegen die Menschen, die gegen Menschenrechte etwa durch Produktion in chinesischen Unrechtsprovinzen protestiert. Indem ich beschreibe, was auf dem Spiel steht, mache ich den jungen Menschen deutlich, dass sie dafür kämpfen müssen. Sie müssen für die Demokratie weltweit kämpfen. Sie müssen gegen das Schwächeln der Demokratie, gegen autoritäre Tendenzen kämpfen, die zunehmen. Das ist der Appell.
Die Politik gerät immer wieder in den Konflikt von Wirtschaftsinteressen und dem Pochen auf die Einhaltung der Menschenrechte. Wie entschieden sind Sie, wenn hier abgewogen werden muss?
Also wir leben nicht in einer Welt, die unseren Vorstellungen entspricht. Also wenn wir beispielsweise die diplomatischen Beziehungen abbrechen würden mit Staaten, die keine Demokratien sind, dann wären das sehr viele. Also ich orientiere mich an dem sogenannten Helsinki-Prozess von 1975, als Ost und West von Vancouver bis Vladivostok, also die Russen mit den freien Gesellschaften und Nationen des Westens zusammenkamen und sich geeinigt haben auf eine Zusammenarbeit. Die bezog sich erstens auf Friedenssicherung, zweitens auf wirtschaftlichen Austausch und drittens auf eine Substanz der Menschenrechte. Darauf hat sich später übrigens Solidarność in Polen berufen und nicht, was von vielen hier nicht wahrgenommen wurde. Also man kann nicht die Menschenrechte zum alleinbestimmenden Thema der Beziehung der Staaten untereinander machen. Man darf sie aber nicht unterbuttern. Man darf sie nicht sozusagen anbiedernd an andere verschweigen. Man muss sie mitnehmen. Sie sind eine Querschnittsaufgabe der Außenpolitik. Und in meiner Lebenszeit, muss ich sagen, sind sie stärker geworden. Stellen Sie sich mal vor, Adenauer ist irgendwo hingereist und hat dann die Menschenrechte zum Thema gemacht. Das war damals überhaupt nicht vorstellbar. Aber jetzt, wenn jetzt ein politisch Verantwortlicher nach China oder Katar reist, ist das Thema Menschenrechte dabei, nicht wahr? Und das erwarte ich auch. Natürlich muss man klug vorgehen. Man muss immer fragen, was erreicht man auch? Ja, und das ist ganz unterschiedlich, von Situation zu Situation unterschiedlich. Was erreicht man? Wie kommt man Interessen der anderen auch entgegen? Auch die Chinesen haben Interessen. Die haben Interessen an Wirtschaftsentwicklung, an Stabilität. Die Chinesen sind viel pragmatischer als die Russen. Was kann man tun, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben, um wirklich etwas zu bewirken?
Menschenrechte, ein Appell. Am 18. Oktober erscheint das neue Buch von Gerhard Baum im Verlagshaus Benevento Publishing. In wenigen Wochen feiert er seinen 90. Geburtstag. Wir schauen zurück auf ein volles politisches Leben, haben schon ausführlich über seine Partei, die FDP, gesprochen, über Russland, über Putins Krieg gegen die Ukraine, auch über die Bedeutung der Menschenrechte für die Demokratie. Sie haben schon ein bisschen am Anfang, Herr Baum, von Ihrer russischen Mutter erzählt. Jetzt interessiert mich Ihr Vater. Den haben Sie früh verloren.
Ja, ich habe ihn nur schwach in Erinnerung, habe unter seinem Verlust sehr gelitten. Er ist aus dem Krieg nicht zurückgekommen. Und wir haben das erst einige Monate nach dem Waffenstillstand erfahren. Und das hat mich doch tief getroffen. Ich habe immer damit gerechnet, dass er zurückkommt. Ich bin also, wenn Sie so wollen, vaterlos aufgewachsen, aber nicht ganz. Ich hatte das Glück, einen Lehrer zu haben, der mich in vielerlei Hinsicht geprägt hat. in Fragen der Kunst, der Kultur, in Fragen der Volkswirtschaft. Ich habe damals einen Briefwechsel gehabt mit dem Volkswirtschaftler Röpke, der eine große Rolle nach dem Krieg gespielt hat. Ein Mann, der mich geprägt hat in unbedingtem Kampf für die Demokratie. Er war in einer Widerstandsgruppe. Er stand dem Georgekreis nahe. Also ich hatte das Glück, einen Ersatzvater zu haben, der mir auch gesagt hat, und das hat auch meine politische Tätigkeit geprägt, es gibt Frieden in Europa nur, wenn Deutschland nicht mehr auf Revanche sind. Also zentral, ihr müsst die Grenzen anerkennen, die Oder-Leiße-Grenze, die ja heftig umstritten war. Ich hatte also dann noch einen anderen älteren Mann, der mich geprägt hat, der sehr musisch bestimmt war, ein Architekten, ein Musikliebhaber. Ich hatte also zwei Bezugspunkte älterer Männer, die mich geprägt haben. Aber ein richtiger Vaterersatz war das natürlich nicht.
Ihr Vater war ja auch Rechtsanwalt. Auch Ihr Großvater war Rechtsanwalt. Welche Rolle spielte das für die eigene Berufswahl? War das doch so eine Instanz im Hintergrund, im Hinterkopf?
Also ich wusste nicht, was ich studieren sollte, muss ich Ihnen sagen. Meine Mutter sagte dann, du musst Arzt werden. Ich hatte mal die vermessene Vorstellung, dass ich Kunstgeschichte studiere. Und dann habe ich gesagt, ja, also schon in der Politik befindlich, mit der Juristerei kannst du am meisten anfangen. Und dann kamen natürlich ins Spiel die Vorfahren, nicht? Eben. Die waren Juristen. Hm. Ich habe übrigens, als die DDR befreit wurde, einen Moment nachgedacht, sollst du wieder nach Dresden gehen und dort Anwalt werden, wie dein Vater und dein Großvater. Und das war zu spät. Das ging nicht mehr. Ich war hier fest verankert. Aber das spielte auch eine Rolle, ja.
Ihre Mutter blieb allein mit drei Kindern zurück. Sie haben ein Geschwister, 6 Jahre jüngeres Zwillingsgeschwisterpaar. Und Sie haben vorhin schon angedeutet, dass es eine Flucht gab an den Tegernsee, dass Sie da in einem Flüchtlingslager erstmal untergekommen sind. Was hat Ihre Mutter alles unternommen, um sich und ihre Kinder durchzubringen?
Also meine jüngeren Geschwister sind leider schon lange tot. Meine Mutter hat also alles Mögliche gemacht. Also Sie müssen sich vorstellen, wir hatten keine Mäntel. War Winter. Und da hat sie Decken, Wolldecken organisiert, oben ein Loch reingeschnitten und dann haben wir die übergezogen.
In Poncho.
Der Nachteil war, die saugten jede Feuchtigkeit auf. Ja? Wenn es schneite oder regnete, hatten wir nasse Ponchos um uns. Wir hatten keine richtigen Schuhe. Wir hatten keine richtige Ernährung. Also die große Durchbruch in der Ernährung war Lebertran. Hatte irgendwie organisiert, schmeckte scheußlich, mussten wir jeden Tag nehmen. Also man musste improvisieren, organisieren, in jeder Hinsicht.
Sie sind mit dem Ruderboot über den Tegernsee zur Schule gefahren, im Winter übers Eis geschlittert.
Ja.
Tatsächlich jeden Tag über jeden den Tag. Großen Tegernsee?
Mit einem Freund, es gab keine Schifffahrt. Und wir sind dann mit einem Ruderboot über den See gefahren. Muss ich mir vorstellen, ein doch relativ verwöhnter Bürgerjunge aus Dresden sitzt plötzlich am Ruderboot im Schneegestürbe und Wind und Sturm auf dem Tegernsee, um zur Schule zu rudern mit seinem Freund. Und mitunter sind wir auch über das Eis gegangen, was hochgefährlich war. Also es waren Lebenssituationen, aber ich hatte sehr gute Freunde, bayerische Freunde bis heute. Die Freundschaften haben gehalten und die haben mir das Leben sehr erleichtert. Da wurde gerauft, was ich auch nicht kannte.
Ich dachte, Sie sagen jetzt geraucht.
Gerauft wurde es. Und dann haben mich meine Freunde verteidigt. Ich war nicht vorbereitet, dass man in der Schule sich freundschaftlich gerauft hat. Also auf den Boden geworfen hat und so. Ich bin auch in die katholische Kirche gegangen. Ich war aus Solidarität.
Wie hat Ihre Mutter Geld verdient?
Ja, sie hatte eine Kriegerwitwenrente und dann hat sie, als die Währungsreform kam, war das natürlich ganz düster. Und dann hat sie abenteuerlicherweise die Vertretung für medizinische Geräte angenommen. Sie war ja gar keine Medizinerin und ist dann durch das Bundesgebiet gereist. Ich war mit meinen Geschwistern dann alleine und hat die tatsächlich verkauft. Und sie war eine sehr durchsetzungsstarke, übrigens auch sehr attraktive Frau. Das wird sicherlich bei Chefärzten auch eine Rolle gespielt haben. Und hat uns dann über Wasser gehalten. Und dann in Köln hat sie etwas sehr Kluges gemacht. Sie hat baureife Grundstücke aufgespürt, eine Planung durch Architekten machen lassen und hat dann nach Menschen gesucht, die Anspruch auf den sogenannten Lastenausgleich hatten. Wir waren ja Flüchtlinge und da gab es hohe Entschädigungssummen. Leute, die nichts verloren hatten, hier mussten zahlen, mussten also beispielsweise Hypotheken auf ihre Häuser aufnehmen. Und dann hat sie praktisch, die wurden dann Wohnungen gebaut, in die Leute eingezogen sind, Eigentumswohnungen. Den Begriff, der hatte sich damals noch gar nicht durchgesetzt, was das eigentlich war. Und damit hat sie ihr Geld verdient.
Und wie wurde die Mutter als ehemalige Russin angesehen in diesem Nachkriegsdeutschland? Wie wurde sie behandelt?
Ja, sie wurde, da gab es keine Unterschiede. Was sie aber hatte, ist ein sehr stabiler, immer sich weiter ausbreitender russischer Freundeskreis. Also sie blieb in der Nähe ihrer russischen Herkunft.
Haben Sie selber denn Russisch auch gelernt
darüber? Nein, leider nicht. Meine Mutter war keine geduldige Pädagogin und ich hatte also am Tegernsee auch keinerlei Motiv, Russisch zu lernen. Ich habe in der Schule Griechisch gelernt und Latein. Nein, ich habe das leider nicht gelernt. Die Sprache ist wunderbar. Ich bedauere das sehr, jetzt auch bei meinen Reisen in Russland. Aber sie hatte eben einen sehr intensiven russischen Freundeskreis mit Leuten, die wir alle kennen, mit Rostropowitsch beispielsweise, dem Cellisten und Künstlern, anderen Künstlern. Sie ist dann nach Berlin gezogen, auch eine kluge Entscheidung, und hat ihr Alter dann in einem relativ baufälligen, aber sehr schönen Villa Grunewald verbracht, mit der klugen Entscheidung, das auf Erbrecht, Erbpacht zu machen. Also jemand, der im Hause die andere Wohnung bewohnt hat, hatte dann das Recht auf das Haus, wenn sie verstarb, und sie konnte mietfrei wohnen. Alles hat sie wunderbar geregelt.
Hat sie ihre Karriere noch mitbekommen?
Ja, hat sie mitbekommen. Und sie war dann auch sehr stolz. Ich weiß noch, ich war ja auch für den Film zuständig, für den Filmpreis. Und dann gab es eine große Feier, Filmpreisverleihung im Zoopalast. Und anschließend wurde dann gefeiert in einem Hotel im Grunewald. Und dann stand sie neben mir und sagte, ich bin die Mutter.
Hat sie denn wieder geheiratet? Hatte sie neue Beziehungen?
Ja, das war sehr schwer für alle Frauen. Denn die Männer waren im Krieg geblieben, nicht? Ein Drittel der Männer war weg. Kriegsgefangenschaft oder im Krieg. Es war für sie sehr, sie hat immer wieder nach Partnerschaften gesucht und hat dann auch geheiratet. Und das ist aber nicht gut gelungen. Und sie hatte dann eben Partnerschaften mit Männern, die sehr interessant waren. Also interessante, ich will jetzt nie keinen Namen nennen. Also sie hat ihr Leben dann doch sehr aktiv gelebt, auch als Frau.
Sie haben vorhin erzählt von einem Lehrer, der Sie so besonders gefördert und inspiriert hat. Aber es gab natürlich auch in der Lehrerschaft zu Ihrer Zeit noch viele Altnazis. Also ja, auch 30 Jahre später, als ich zur Schule gegangen bin, gab es noch vereinzelte Nazis als Lehrer. Wie war das bei Ihnen?
Also das Lehrerkollegium in Tegernsee, das war die erste Nachkriegsbegegnung, war durchsetzt von alten Nazis. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Von meinem Lehrer, der eine Ausnahme war, waren wir angeregt, zum 20. Juli 1943 eine Gedenkfeier zu machen in der Schule. Wollten wir organisieren, hatten wir vorbereitet. Und das Lehrerkollegium hat uns das verboten. Mit der Begründung, das waren Landesverräter. Die haben den Eid auf den Führer gebrochen. Übrigens war die Nürnberger Prozesse waren Siegerjustiz in deren Augen. Also wir wurden daran gehindert, etwas zu machen, was heute selbstverständlich ist.
Ja. Sie sind dann vom Tegernsee ja nochmal umgezogen mit Ihrer Mutter nach Köln. Warum?
Ja, hier gab es Bezugspunkte. Hier gab es die Möglichkeit, auch Geld zu verdienen für meine Mutter. Es gab Familien aus Dresden, die hier in Köln sich angesiedelt hatten, mit denen wir befreundet waren. Also beispielsweise die Familie Matthaus, die ihr pharmazeutisches Unternehmen wieder aufgebaut hat. Also es gab Bezugspunkte. Und dann hat meine Mutter ein Grundstück gesucht, ging zur Stadt Köln. Und dann hat man gesagt, ja, Frau Baum, wir entwickeln gerade neue Baugebiete. Sie haben die Wahl zwischen Weidenpesch, heute heißt das so, und Hohenlind. 6 Euro oder 6 D-Mark. Weidenpesch, Hohenlind, 12. 12 konnten wir uns nicht leisten. Dann sind wir, in Weidenpesch gab es ein Riesenfeld. Man konnte also über das ganze Baugebiet bis zum Dom sehen. Und unser Haus war das erste. Wurde dann gebaut und wir sind in ein kleines Häuschen gezogen, immerhin mit 1000 Quadratmeter und hatten eigenen Grund und Boden. Und dann bin ich auf dem Wege dahin in Nippes, hier Köln-Nippes, zur Schule gegangen. Wir haben dann hier Fuß gefasst. Ich habe hier, bin ins Gymnasium gegangen, habe hier in Köln studiert und war auch zeitweise kurz Anwalt in Köln und habe dann hier bei der Bundesvereinigung der Arbeitgeber 10 Jahre gearbeitet und nebenbei Politik gemacht. Immer Politik gemacht.
Sächsisch, Bayerisch, da kam jetzt noch das Rheinische dazu. Sind Sie, was Mentalitäten angeht, ein anpassungsfähiger Mensch?
Ja, ich glaube, die Sachsen sind das ohnehin, haben gewisse Ähnlichkeiten mit den Rheinländern in einer gewissen menschenfreundlichen Nachlässigkeit. Wir haben Verständnis für die Schwächen der Menschen. Wir sind nicht so rigoros im Umgang. Also ich kann, wenn ich ein bisschen mich eingehört habe, bayerisch noch einigermaßen. Und ich kann auch sächsisch, da brauchen Sie die richtige Mundstellung dazu. Rheinisch ist schwierig, aber ich verstehe es natürlich. Und ich fühle mich in Köln wohl, aber meine Wurzeln in Dresden pflege ich auch.
Gerhard Baum ist auch mit knapp 90 Jahren noch immer aktiv als Rechtsanwalt in einer Düsseldorfer Kanzlei mit anderen Partnern, Baum, Reiter und Kollegen. Kollegen mit C geschrieben, das machen Anwaltskanzleien und Steuerberater gerne. Warum?
Ich weiß es nicht, ich habe daran überhaupt keinen Anteil. Also mir gefällt es einfach.
Sieht so sehr seriös aus.
Ja, so gut. Seriosität muss nicht nur durch den Namen hergestellt werden.
Das stimmt. Ihr letzter großer Erfolg war das Verfahren um Entschädigung für die Hinterbliebenen des Münchner Olympia-Attentats 1972, also 50 Jahre später. Der Anschlag einer palästinensischen Terrororganisation auf die israelische Mannschaft, die Geiselnahme, ein misslungener Befreiungsversuch. Am Ende gab es 15 Tote. Ein jahrzehntelanges Drama, das nun endlich gelöst werden konnte. Herr Baum, warum hat das so lange gedauert und warum ist es am Ende jetzt so schnell gelöst worden?
Also es hat keine richtige Aufklärung gegeben, bis heute nicht. Die Akten sind nicht vollständig offengelegt worden. Es sind wirklich schlimme Fehlentscheidungen getroffen worden. Und die Hinterbliebenen haben ein Anrecht, das alles zu wissen. Sie haben dafür gekämpft, dass jetzt endlich eine Aufarbeitung durch eine Historikerkommission in die Wege geleitet wird. Das war ein Teil des Abkommens, das ich mit der Bundesregierung und der bayerischen Staatsregierung geschlossen habe für die Hinterbliebenen. Also es ist eine wirklich schlimme Erbschaft, dass wir es nicht geschafft haben, auch den Anschluss an das Attentat zu erhellen. Man darf nicht vergessen, 3 Täter haben überlebt und waren in deutscher Haft. Dann wurde ein Flugzeug der Lufthansa entführt und diese Täter wurden freigelassen. Darüber kann man streiten. Das gibt solche Situationen, denen man nicht anders kann. Aber sie waren dann wieder tätig. Einige von ihnen haben sich der Taten berühmt. Und was ist geschehen, um sie zu verfolgen? Auch eine offene Frage. Also es sind sehr viele Fehler gemacht worden und das Geld, also eine Abschlusszahlung, war notwendig, aber nicht nur um des Geldes wegen, sondern als Geste. Und die Bundesregierung hatte zunächst eine wirklich jämmerliche Zahlung angeboten. Die sehr aktive Vertretung der Hinterbliebenen hat das abgelehnt und hat dann gesagt, unter diesen Umständen, so wie man mit uns umgeht, kommen wir nicht zur Gedenkfeier 50 Jahre Olympia-Attentat.
Sie haben jetzt 50 Jahre danach also diese Entschädigungssumme von 28 Millionen Euro erstritten, durch Verhandlungen erreicht. Aber am Ende sind doch wirklich viel wichtiger die anderen Ergebnisse oder auch die Entschuldigung des Bundespräsidenten.
Ja, das ist ganz wichtig, dass die deutsche Politik sich jetzt nochmal gestellt hat. Der Bundespräsident hat eine sehr gute Rede gehalten. Er hatte sich schon 2017 entschuldigt, aber jetzt nochmal bei der Gedenkfeier sehr eindrücklich. Und das war notwendig und ist wichtig. Ich bin in einer Situation dazu gekommen, die völlig verfahren war. Wir standen unmittelbar vor der Gedenkfeier. Stellen Sie sich mal vor, die hätte stattgefunden. Der israelische Staatspräsident war hier angemeldet zu einem Staatsbesuch. Er wäre nur nach Berlin gekommen und nicht nach Bayern, nach Fürstenfeldbruck, und die Angehörigen auch nicht. Was hätte das bedeutet?
Großen Schaden in der Welt.
Großen Schaden, nicht nur im Hinblick auf die dort Gebliebenen, sondern auch im Hinblick auf die pflegebedürftigen deutsch-israelischen Beziehungen. Und dann habe ich die Dinge mit meinen Kollegen auf den Punkt gebracht und habe beide Seiten vor eine Situation gestellt, wo ich gesagt habe, das ist es, darüber kann nicht mehr verhandelt werden. Entweder ihr akzeptiert das oder es scheitert.
Also Sie haben der Bundesregierung eine klare Ansage gemacht.
Eine klare Ansage gemacht. Und ich will jetzt nicht auf die Summen eingehen, aber es ist so gewesen, dass es nicht so einfach war, hier verschiedene Ressorts der Bundesregierung, die Bayerische Staatsregierung, die Stadt München, alle unter einen Hut zu bringen. Und dann wuchs der Druck, nicht wahr? Die Gedenkfeier stand bevor und es war dann nur noch die Alternative, ja oder nein.
Und warum war dieser Fall, also dieser jahrzehntelange alte Fall, erst jetzt, wenige Wochen vorher, zu Ihnen gekommen? 3 Wochen, glaube ich.
3 Wochen. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen, was da vorher stattgefunden hat. Ich habe die Fäden aufgenommen, die gar nicht sehr, sehr stark waren. Ich musste das mit meinen Kollegen eigentlich neu aufbauen, die Verhandlungen neu aufbauen. Und da hat mir etwas genutzt, was ich gelernt habe, auf einem ganz anderen Feld. Nämlich, ich habe Tarifverhandlungen geführt. Mhm. Nicht? Also, und war mehrfach. Und da ging es um Hunderte von Millionen, um Milliarden. Also wie man die Interessen, ich will das überhaupt nicht gleichsetzen, das ist was ganz anderes gewesen hier. Aber wie man auslotet, welche Interessen haben denn beide Seiten. Ja? Und dann sie sozusagen an diesen Interessen packt.
Die Gedenkfeier hat dann, das wissen wir, mit allen Beteiligten oder Hinterbliebenen eben stattgefunden. Sie waren auch dabei. Wie haben Sie diesen Tag erlebt?
Es war unglaublich eindrucksvoll und es war die einzelnen Reden, also die Vertreterin beispielsweise, Frau Spitzer, der Hinterbliebenen, die also nur eine Rede auf ihren getöteten, ermordeten Mann gehalten hat, oder der Bundespräsident oder der Staatspräsident von Israel. Es gab also dann auch jüdische Musik. Also wir waren im Banne der Vergangenheit, die stärker in den Blick genommen wurde, und vor allen Dingen der Zukunft. Wie entwickelt sich unser zukünftiges Verhältnis zu Israel und zu den Hinterbliebenen? Also es hat mich unglaublich berührt. Ich war, ohne es zu wissen, schwer krank. Ich hatte eine schwere Lungenentzündung und bin dahin gereist und habe dann erst hinterher hier gemerkt, was ich mir da angetan habe. Aber ich wollte unbedingt dabei sein.
Also es hat Sie geschlaucht.
Er hat mich geschlaucht, ja, auch seelisch.
Gerhard Baum hat sich als Rechtsanwalt auf die Klagen von Opfergruppen spezialisiert. Stichworte sind die Flugshow-Katastrophe in Ramstein, der Concorde-Absturz, das Unglück auch der Love Parade in Duisburg. Nehmen diese Fälle, diese Opfer- oder Hinterbliebenenvertretungen, Herr Baum, tatsächlich den größten Teil Ihrer Arbeit als Anwalt ein, oder ist das nur der Teil, über den die Öffentlichkeit am meisten erfährt?
Ja, so wird es sein. Ich bin ja in meinem Alter nicht mehr aktiv tätig als Anwalt. Ich berate meine Kollegen und bin in solchen Fällen, wie wir ihn eben erörtert haben, des Olympiadendarts tätig. Diese Fälle haben, die Sie eben erwähnt haben, in meinem Leben eine Rolle gespielt. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, warum mache ich das? Gerade in Bezug auf Opfer. Und ich habe gelernt, dass man, wenn man mit diesen Menschen umgeht, sich in besonderer Weise in ihre Situation einfühlen muss. Denen geht es nicht nur um Entschädigung, sondern es geht darum, Sie möchten wissen, was ist eigentlich passiert? Warum ist das passiert? Und Sie möchten wissen, wie kann das künftig verhindert werden? Ist das Opfer wenigstens dazu geeignet, künftige Fälle dieser Art zu verhindern? Also im Grunde habe ich manchmal gefühlt, du bist hier als Seelsorger tätig, ja, als Tröster. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Das hat auch zu gewissen Erfolgen, auch materiellen Erfolgen geführt für die Menschen. Aber diese Großkatastrophen sind eben dazu geeignet, einen Schock auszulösen. Und die Gesellschaft darf nicht nur damit reagieren, dass dann Reden gehalten werden. Wir werden alles für die Opfer tun. Es muss dann auch wirklich gemacht werden, nicht? Und das ist das Problem.
Als ich mich jetzt mit diesen Flugzeugabstürzen nochmal beschäftigt habe und dann auf eine kleine Meldung stieß, in der ich gelesen habe, dass Sie selbst mal bei einem Hubschrauberunglück dabei waren, habe ich ganz schön gestutzt.
Ja, ich wäre fast verbrannt. Ich bin im letzten Moment mit einer meiner Töchter gerettet worden aus einem brennenden Hubschrauber. Und ich hatte das einzige wirklich Mal in meinem Leben wirklich Todesangst. Ich habe Angst gehabt zu sterben. Ich saß in dem Hubschrauber, aus dem wir nicht heraus konnten, der umgestürzt war und der Feuer gefangen hat. Und die Flammen entwickelten sich im Fahrgastraum und mit den Flammen ein dicker schwarzer Rauch. Und ich habe instinktiv gesagt, den kannst du doch nicht einatmen. Aber was soll man machen, nicht? Man atmet weiter und dann war ich bewusstlos. Und in diesen Momenten hatte ich wirklich wirklich Todesangst.
1974, da waren Sie Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Ja, was hat dieses Erlebnis mit Ihnen gemacht?
Ja, ich habe einfach weitergemacht. Wissen Sie, ich bin Wochen später wieder in einen Hubschrauber gestiegen. Ich meine, ich habe mir gesagt, wenn man einen schweren Autounfall hat, fährt man ja auch wieder Auto, nicht?
Und Ihre Tochter?
Die hat hat gewisse Schwierigkeiten gehabt. Also sie war sehr klein, also war 13 Jahre oder war es noch als Kind. Es hat sich schon berührt, ja. Wir sind durch einen puren Zufall, dass jemand vorbeikam und die Fenster eingeschlagen hat, überhaupt gerettet worden.
Der Pilot war tot, oder?
Nein, beide Piloten haben versucht rauszukommen, Bundesgrenzschutz, und es gelang ihnen nicht. Wurden schwer verletzt. Aber Sie haben bisher meine anderen Klagen gar nicht erwähnt, vor dem Bundesverfassungsgericht.
Worauf wollen Sie hinaus?
Ich wollte sagen, dass ich die Politik, als ich nicht mehr aktiv tätig war, als Politiker, sondern eine nachgeordnete Rolle hatte, haben mein Freund Hirsch und ich gesagt, wir können die Politik ja auf andere Weise beeinflussen. Wir gehen nach Karlsruhe.
Das Stichwort großer Lauschangriff.
Großer Lauschangriff.
Verfassungsschutzgesetz. Online-Durchsuchung.
Ja, wir haben ein Computergrundrecht ins Leben erweckt. Wir haben das Gericht mehrfach in die Lage versetzt, das Grundgesetz zum Sprechen zu bringen. Das Gericht kann ja nicht auf eigene Faust tätig werden, sondern muss angerufen werden. Und da gab es also eine ganze Reihe von Verfassungsbeschwerden, die wir verfolgt haben. Und mit erfolgreich, immer im Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit. Wie weit muss die Freiheit eingeschränkt werden, um Sicherheit zu gewährleisten? Und wo geht es gegen das Grundgesetz? Das war das Leitmotiv unserer Tätigkeit.
Sie haben ihn jetzt schon mehrfach erwähnt, Burkhard Hirsch. Sie kannten sich 64 Jahre, haben sich immer gesiezt.
Ja.
Er ist inzwischen verstorben. Was war das Besondere an dieser Beziehung?
Also es war eine Lebensfreundschaft, die sich entwickelt hat aus politischen Gemeinsamkeiten. Wir hatten in der FDP die gemeinsamen Gegner. Ja? Und es gibt in der Politik wenig Gelegenheiten, wirklich offen zu reden mit Kollegen. Es gibt Freundschaften in der Politik, sind meinen Erfahrungen wirkliche Freundschaften, wo man sich wirklich offenbaren kann, selten. Und das war er. Wir haben damals zum Beispiel über die Amnestie zu Fall gebracht, die Amnestie in Sachen Parteispenden, nicht? Dann gab es den Flick-Untersuchungsausschuss. Wir haben also vieles gemeinsam gemacht, die Entschädigung der Zwangsarbeiter und eben die Menschenrechtspolitik, die Bürgerrechtspolitik. Und auf diesen Gemeinsamkeiten ist eine Freundschaft gewachsen. Keineswegs waren wir immer einer Meinung. Mhm. Nicht? Also er war gegen die Abschaffung des sogenannten radikalen Erlasses. Er hat die 68er-Bewegung sehr viel kritischer gesehen als ich. Ich habe sie als einen Treibsatz für unsere Reformbewegung gesehen und er hat sie sehr viel negativer beurteilt. Also wir haben durchaus auch unterschiedliche Positionen eingenommen, aber in der Grundeinstellung waren wir einig und die Freundschaft ist dann immer weiter gewachsen. Ein Übergang nach so vielen Jahren vom Sie zum Du hätte die Freundschaft eher beschädigt als ihr genützt.
Haben Sie als Rechtsanwalt eigentlich immer nur Menschen vertreten, von deren Integrität Sie überzeugt waren?
Ja, dafür habe ich keine so große Praxis. Also ich habe mal einen Rechtsanwalt amtlich vertreten, und da habe ich viele Fälle auf den Tisch bekommen aus allen Rechtsgebieten. Also ich erinnere mich, dass ich für jemanden, der beschuldigt war des Raubes, aufgetreten bin. Und ich war fest überzeugt, das hat er gemacht. Und ich habe ihn dann doch verteidigt und versucht, entlastende Momente herauszuarbeiten. Es ist eben so, auch ein Täter hat Anspruch auf Rechtsvertretung.
Aber haben Sie auch Menschen abgelehnt,
ja,
aus politischer,
ja,
aus moralischer,
ja, ja,
Überzeugung?
Ja, also ich sehe, dass es Kanzleien gibt, die skrupellos alles vertreten und dann den Leuten noch Hoffnung machen, dass sie gewinnen. Nicht? Falsche Hoffnung. Wir haben Mandate und auch ich persönlich Mandate nicht angenommen.
Viele Hörerinnen und Hörer werden sich, wie ich mich auch, fragen, wie Sie das geschafft haben, mit jetzt fast 90 Jahren noch so viel Antrieb und Kraft zu haben und vor allen Dingen dieses phänomenale Gedächtnis.
Ja, das Gedächtnis wird immer mehr zum Langzeitgedächtnis, nicht? Das liegt in der Natur. Das Kurzzeitgedächtnis verkümmert, das Langzeitgedächtnis lebt auf. Ich werde jetzt plötzlich an Situationen erinnert, wenn ich jetzt meine Akten zum Beispiel ordne, die ich längst vergessen habe. In einem so langen Leben, da hat man so viele Menschen getroffen, so viele Situationen erlebt. Ja, was mache ich? Ich bin einfach tätig. Ja, also wenn ich früh morgens aufwache, sage ich mir, was bringt dir der Tag? Und er bringt viele Tätigkeiten mit sich. Ich bin neugierig. Ich lese früh mit meiner Frau die Zeitung und dann lege ich sie nicht nur einfach weg, sondern ich rufe dann Menschen an, ich rufe den Journalisten an. Ja, oder ich formuliere eine Stellungnahme. Ich werde tätig, ich reagiere immer noch. Und die Politik ist ja unglaublich spannend. Und man muss sich auf so viele neue Situationen einstellen, tagtäglich.
Ihre Frau soll gesagt haben, Sie hätten Torschlusspanik.
Nein, das hat sie gesagt, hab bloß keinen Torschluss. Es war eine Warnung, ja.
Okay.
Nein, aber natürlich hat man die Endlichkeit des Lebens vor Augen und auch man will bestimmte Dinge zu Ende bringen. Nicht? Also das Buch Menschenrechte war so ein Projekt und ich weiß ganz genau, dass es dann irgendwann abbricht. Nicht? Aber es soll mich nicht als untätigen Rentner auf der Parkbank treffen, sondern eben als tätigen Menschen, der noch mitwirkt und Anregungen gibt, der auch jungen Menschen beispielsweise in der FDP seine Erfahrung vermittelt, wenn sie es wollen. Und ein Teil will es durchaus.
Der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum, FDP, ist Vorsitzender des Landeskulturrats Nordrhein-Westfalen. Seit 2016 ist er stellvertretendes Mitglied im WDR-Rundfunkrat. Und in diesem Sommer hat er eine umfassende Reform der Aufsichtsgremien des WDR gefordert. Also schon bevor die ARD durch das Fehlverhalten von Patricia Schlesinger beim RBB in die Krise geraten ist und die ganze ARD in eine Krise gebracht hat. Ich unterstelle, Herr Baum, Sie machen das als Anwalt, als Verteidiger, als treuer Nutzer des öffentlich-rechtlichen, ja, Rundfunks und nicht als Gegner,
nein,
oder Angreifer.
Nein. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist gegründet worden, um die Demokratie zu stärken. Das ist damals das Hauptmotiv gewesen. Und das muss er auch jetzt. Demokratie ist zwar gefestigt, aber sie ist gefährdet. Auf vielerlei Hinsicht gefährdet. Auch durch Menschen, die unserem demokratischen System als Staatsfeinde oder Staatsverächter gegenübertreten. Das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Also diese Aufgabe des öffentlichen rechtlichen Rundfunks im Bereich der Kultur, der Bildung, der Wissenschaft, vor allen Dingen auch der Information ist unersetzlich. Auch im Grunde die Tätigkeit der Sender in den ländlichen Räumen, also in den Räumen, die nicht alle von den Privaten erreicht werden, wo also der öffentliche Rundfunk unentbehrlich ist. Und ich bin der Meinung, dass wir ihn, die Befürworter, reformieren müssen, nicht die Gegner. Wir müssen ihn so machen, dass er unangreifbar ist. Und der Prozess ist Gott sei Dank in die Wege geleitet worden. Ich bin für einen umfassenden Reformprozess. Dazu gehören die Gremien. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht auf zwei Säulen. Das sind die Intendanten, die Programmverantwortung haben, und den Gremien, die ihre Rolle bisher nicht ausreichend wahrgenommen haben, die jetzt eine Fülle neuer Kompetenzen bekommen und die sich neu aufstellen müssen. Sie sind die Öffentlichkeit, nicht die Parteien. Sie sind die Allgemeinheit, die durch die Gremien in den öffentlich-rechtlichen Anstalten vertreten wird. Und darauf richte ich mit meinen Freunden hier im WDR auch, aber darüber hinaus, die Aufmerksamkeit. Und,
aber jetzt hat ja Ihre Partei, die FDP, gerade eigene Reformvorschläge beschlossen, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk moderner, transparenter und leistungsfähiger zu machen, so heißt es. Haben Sie daran mitgewirkt
oder haben Sie ein
eigenes Konzept?
Nein, ich habe die FDP, die ein sehr enges Konzept für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bisher vertreten hat, eher kritisiert. Wenn sie sich jetzt öffnet und nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sozusagen beschränken möchte auf bestimmte Aufgaben, also einschmelzen möchte, reduzieren möchte, dann bin ich dabei. Natürlich gehört auch Unterhaltung dazu, gehört auch Sport dazu, aber immer im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Und es wird in den nächsten Jahren wichtig sein, und das begrüße ich sehr, dass jetzt im Gespräch ist, nach dem jetzigen Staatsvertrag, der gerade in abschließenden Beratungen ist und schon den Gremien mehr Rechte gibt, einen Reformstaatsvertrag im nächsten Jahr zu formulieren von den Landesregierungen. Das ist absolut notwendig. Wir müssen die Reform selber in die Wege leiten.
Womit beschäftigen Sie sich im Landeskulturrat NRW denn noch?
Ja, wir beschäftigen uns mit allen Problemen, die Menschen haben, die Kultur machen oder Kultur ermöglichen. Also wir sind im Grunde eine Gruppierung aller Sparten. Wir wollen, dass Kultur möglich wird, dem einzelnen Künstler, der Künstlerin und den kulturellen Einrichtungen. Und jetzt befassen wir uns zum Beispiel mit der Heizkostenverteuerung.
Ja.
Wie wird die abgefedert? Ja? Oder mit den durch Covid feststellbaren Publikumsschwund. Wir haben uns in Sachen Covid haben wir Stipendienprogramme aufgelegt für Künstler, damit sie ein Minimum an Lebensunterhalt hatten. Also wir kümmern uns um die soziale Lage der Künstler, um die sozialversicherungsrechtlichen Probleme, die die Künstler haben. Wir haben jetzt im Fokus die kommunale Situation. Hier in Nordrhein-Westfalen werden 80% der Kulturleistung von den Kommunen erbracht. Die Kommunen sind jetzt auf Spartrip und die kulturellen Leistungen sollen eingeschränkt werden. Vor allen Dingen auch solche der freien Szene, die gar nicht viel Geld kosten, aber sehr viel bewirken. Also alles, was die Kultur bei ihrer Aufgabe, die Menschen gerade in Krisensituationen Orientierung zu geben, hilft, das ist unser täglich Brot hier. Also wir treffen uns jede Woche und fragen uns, wo muss jetzt was geschehen?
Kino, Theater, Konzerte, welche Rolle spielt die Kultur in Ihrem Leben?
Große Rolle. Ich bin eigentlich auf allen Feldern unterwegs. Ich bin interessiert an Filmen, an bildender Kunst sowieso, aber ein Hauptaugenmerk auch geleitet von meiner Frau, die eine Musikfrau ist. Sie war lange Jahre Musikreferentin der Stadt Köln. Geleitet von ihr ist mein besonderer Bezugspunkt die neue Musik. Also in Oktober, jetzt fahre ich wieder zu den Musiktagen nach Donaueschingen. Mhm. 30 Uhr Führung an einem Wochenende. Ich bin einfach neugierig, was geschieht auf diesem Felde von Zeitgenossen. Ja? Und ich habe mich eingehört und ich habe wirklich beglückende Erlebnisse auch mit der neuen Musik und bedauere alle diejenigen, die sich abgeschreckt fühlen.
Wenn noch jemand ein Geschenk zu Ihrem 90. Geburtstag am 28. Oktober sucht, worüber würden Sie sich freuen?
Ja, ich freue mich über jede Zustimmung. Die gibt mir Kraft. Ja, ich kriege viele Mails, manche beschimpfen mich auch. Aber wenn ich unterstützt werde, wenn ich das Gefühl habe, ich tue etwas, was andere Menschen auch bewegt, die das gar nicht so wirkungsvoll in die Wege leiten können, wie ich das tun kann, dessen Stimme noch gehört wird. Also Zustimmung ist gut. Zustimmung. Ja, Ermutigung ist gut. Nicht nachzulassen.
Wie werden Sie den Geburtstag feiern?
Ja, auf verschiedene Weise. Besonders gern mache ich das in meinem Viertel in Köln. Mhm. Und da gibt es eine Kölsch-Kneipe. Wir trinken hier Kölsch in Köln. Also eine Kneipe nach dem Geschmack der Kölner. Die habe ich gemietet. Und am Tag nach meinem Geburtstag habe ich Kölner Freunde eingeladen und meine Nachbarschaft. Ja. Mhm. Die Leute, mit denen ich täglich zu tun habe, die Gemüsehändlerin, der Friseur, die Buchhändlerin und andere. Dann gibt es natürlich offizielle Feiern, Stadt Köln und auch die Partei in Berlin. Aber diese Begegnung in einer Knölsch-Kneipe am Samstagvormittag liegt mir besonders nahe.
2 Stunden mit Gerhard Baum. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich diese Zeit heute genommen haben. Wünsche weiterhin viel Tatkraft und diesen tollen Optimismus, Herr Baum. Dankeschön.
Ja, Sie haben mich auch wieder ermutigt, ja, durch das Gespräch. Vielen Dank für das Interesse.